André Jahn Business Coaching. Vom Potenzial in die Kraft. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu der Podcast-Reihe Waves. Waves bietet Ihnen kreative Impulse auf dem Weg vom Potenzial in die Kraft. Veränderungen sind wie Wellen, die auf Wetterlagen zurückzuführen sind, auf die wir keinen Einfluss haben. Wellen müssen wir so nehmen, wie sie kommen. Entscheidend ist, wie wir uns auf die Wellen beziehen. Eine hohe Welle kann uns umhauen oder wir können auf ihr reiten. Die Entscheidung fällen wir selbst. Diese Episode von Waves kommt etwas anders daher. Es wird nämlich kein Leadership Walk and Talk sein, sondern ein klassisches Interview, das die wunderbare Daniela Bonet mit mir führen wird. Ich freue mich schon sehr auf diesen für mich ganz besonderen Strandspaziergang, nicht nur, weil es ein Einzelinterview sein wird, sondern auch, weil es inhaltlich um ein echtes Herzensthema von mir geht. Um High-Performance-Teams, wie sie entstehen und was es dabei unbedingt zu beachten gilt. Wir sind, wie immer bei Waves, am Strand. Die Wellen rauschen, die Möwen schreien. Es ist ein schöner Nachmittag am Meer. Die Sonne steht schon tief. Beste Voraussetzungen also. Und da hinten an den Dünen sehe ich auch schon Daniela. Es kann also losgehen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Hi André.
Hi Daniela.
Schön dich zu sehen und cool, dass wir beide hier heute dieses Interview führen.
Ja, das finde ich auch. Und dir ein herzliches Willkommen hier am Strand und
danke.
Bei dem Podcast Waves. Ich habe mich sehr gefreut auf das Interview heute hier mit dir und ich bin schon ganz gespannt, welche Gedanken wir beide hier in Bewegung bringen werden zum Thema High Performance Teams. Gehen wir ein Stück?
Gerne. Ich finde übrigens, das ist eine total schöne Idee, das Interview hier am Strand zu führen. Sag mal, eine Sache möchte ich dich gleich vorab fragen. Auf deiner Website habe ich dein Mission Statement gelesen. Ich unterstütze Führungskräfte und ihre Teams auf dem Weg vom Potenzial in die Kraft. Wenn wir heute über Teams und Performance sprechen, kann ich sagen, dass Team Performance das Ergebnis eines Prozesses ist? Und dass dieser Prozess den Weg vom Potenzial in die Kraft darstellt?
Ja, genau. So kannst du das sagen. Und für das Ergebnis dieses Prozesses, also ob ein Team in die Kraft findet oder nicht, sind Führungskräfte maßgeblich verantwortlich, die ich mit meiner Arbeit als Business Coach dabei bestmöglich unterstütze. Diesen Weg zu gestalten, weißt du, da kommt ganz viel zusammen. Team Performance ist kein zufälliges Ergebnis, das irgendwie vom Himmel fällt. Da müssen Führungskräfte etwas für tun. Es sich, ja, mitunter auch hart erarbeiten. Und alles, was damit zusammenhängt, das sind für mich echte Herzensthemen. Und im Grunde dreht sich in meiner Arbeit als Business Coach alles genau darum.
Was ich mich in Vorbereitung auf unseren Strandspaziergang heute als erstes gefragt habe, war der Punkt, was unterscheidet eigentlich eine Gruppe von Menschen von einem echten Team? Ich habe das Gefühl, wir nutzen im normalen Sprachgebrauch sehr schnell den Begriff Team. Vielleicht zu schnell?
Ja, gute Frage. Und ich gebe dir recht in dem Punkt, dass der Begriff Team sehr, sehr oft genutzt wird. Im Grunde wird in Unternehmen ja mehr oder weniger immer von Teams gesprochen. Ja, da ist jede Einheit, jede Abteilung immer gleich ein Team. Und die Frage, was ein Team von einer bloßen Gruppe von Menschen unterscheidet, ja, das meine ich jetzt auch gar nicht werten, weil du brauchst nicht immer Teams, die stellen wir uns in der Regel gar nicht. Ne? Das ist nämlich das Maß an Abhängigkeit.
Aha.
Ist die Abhängigkeit gering, dann kommt eine Einzelperson ganz gut allein zurecht. Ist die Abhängigkeit, ja, sagen wir mal so mittel, dann wäre es für diese Einzelperson, ja, nett, wenn weitere Personen mit an dem Thema arbeiten würden. Und ist die Abhängigkeit hoch, dann hätte die Einzelperson ein Riesenproblem, wenn sie auf sich alleine gestellt wäre. Schöne Beispiele gibt es immer in der Sportwelt, wie ich finde, im Mannschaftssport.
Stimmt.
Da ist die Abhängigkeit immer hoch. Und vor allem, es gibt im Sport sofort ein Ergebnis. Ja, das ist der wesentliche Unterschied zum Business-Kontext. Aber ansonsten ist da vieles vergleichbar, wie ich finde. Nehmen wir mal eine Fußballmannschaft und schauen wir mal auf die defensiven Mannschaftsteile. Ein Torhüter, ja, hält jeden Ball und die Abwehrspieler, die lassen nichts anbrennen. Die Offensivspieler bekommen jedoch keinen Ball und verstolpern jede sich bietende Gelegenheit vor dem gegnerischen Tor. Das Spiel endet, naja, bestenfalls 0-0.
Tja.
Oder mal andersherum, schauen wir auf die offensiven Mannschaftsteile. Vorne geht heute alles. Die Offensivspieler setzen sich ein ums andere Mal durch und, ja, sagen wir mal, schießen 4 Tore. In der Defensive jedoch, da passt heute gar nicht zusammen. Und auch der Torhüter, sagen wir mal, der hat keinen so guten Tag. Hinten kassiert die Mannschaft, ja, 6 Gegentore. Das Spiel ist mit 10 Toren für die Zuschauer bestimmt extremst unterhaltsam.
Klar, keine Frage.
Geht jedoch am Ende mit 4-6 verloren. Fazit? Die Fußballmannschaft ist, natürlich, wer hätte das gedacht, ein Team. Ein echtes Team, weil die offensiven und die defensiven Mannschaftsteile total abhängig sind voneinander. Die Mannschaft gewinnt zusammen oder sie verliert zusammen.
Ja, ein gutes Beispiel.
Der Grad an Abhängigkeit, der ist natürlich kein Selbstzweck, ne? Also Zusammenarbeit sollte schon ganz bewusst so gestaltet werden, dass die Beiträge zum Erfolg bestmöglich generiert werden können. Das muss im Vordergrund stehen.
Der Grad an Abhängigkeit ist kein Selbstzweck. Gleichzeitig weisen wir die Veränderungen in unserer Arbeitswelt, also Stichwort New Normal, New Work, doch sehr deutlich darauf hin, dass die mit ihnen verbundenen Herausforderungen immer weniger in Einzelarbeit bewältigt werden können. Insofern müsste doch der Bildung von leistungsstarken Teams eine ganz erhebliche strategische Bedeutung in Unternehmen zukommen. Wie siehst du das?
Ja, ich denke, das stimmt schon, so wie du das sagst. Bereits heute sind High-Performance-Teams ein echter Schlüsselfaktor für den Erfolg in Unternehmen. Und das dürfte aus meiner Sicht, ja, im Hinblick auf die Entwicklungen in unserer Arbeitswelt, die sich ja in einer so dramatischen Geschwindigkeit vollziehen, ja, in Zukunft noch sich viel deutlicher herausstellen, ne? Die Herausforderungen der Zukunft werden Teams bewältigen. Und das bedeutet auch, dass Führung sich verändern muss.
Woran denkst du da?
Naja, also schon heute kann niemand mehr alles wissen und es ist auch nicht ratsam, weiter darauf zu setzen. Führungskräfte müssen aus meiner Sicht auch gar nicht mehr auf jede Frage direkt eine Lösung haben, weil meistens Teams als Kollektiv deutlich mehr wissen und sich selbstorganisiert besser und schneller bewegen können. Das muss aber nutzbar gemacht werden. Für mich geht es daher um die Frage, wie leistungsstarke Teams entwickelt werden können. Da spielt für mich zunächst Kompetenz als Grundvoraussetzung eine wichtige Rolle, also Skills und Qualifikationen. Nehmen wir nochmal die Fußballmannschaft von eben. Jede Spielerin oder jeder Spieler muss auf einer bestimmten Position einsetzbar sein oder employable, wie das so schön heißt, und muss einen Beitrag zum Teamerfolg leisten können. Auf diesen Aspekt will ich allerdings gar nicht so sehr eingehen, denn Skills lassen sich über zielgerichtetes Training aufbauen und jede Profimannschaft hat gute Trainingsprogramme.
Guter Punkt.
Die besten Skills alleine jedoch garantieren noch lange nicht, dass die Mannschaft auf dem Rasen Spitzenleistung zeigt und Spiele gewinnt. Und das finde ich eigentlich noch viel, viel spannender. Hier geht es um Empowerment.
Also das klingt wirklich spannend, André. Magst du mal beschreiben, was du unter Empowerment oder Team-Empowerment verstehst?
Ja klar, gerne. Also aus meiner Sicht gibt es zwei Dimensionen, die für ein Team-Empowerment wichtig sind. In der ersten Dimension geht es um die Menschen, um die einzelnen Mitglieder eines Teams und um das, was durch sie möglich werden kann. Kompetenz, wie gesagt, immer vorausgesetzt. Das hängt mit Fragen der Persönlichkeit zusammen. Wer kann eigentlich welchen Beitrag zum Teamerfolg leisten? Und zwar mit Freude und Leichtigkeit. Empowerment bedeutet in dieser Dimension die in einem Team vorhandenen Stärken, Arbeitspräferenzen und Potenziale zu kennen und für den gemeinsamen Erfolg nutzbar zu machen. Damit ein High-Performance-Team entstehen kann, bedarf es einer optimalen Verbindung der vorhandenen Stärken, Arbeitspräferenzen und Potenziale. Nur auf diesem Weg kann sich jedes Teammitglied optimal einbringen in die Zusammenarbeit und weiterentwickeln. Und wir sprachen ja eben darüber, dass Führung sich verändern muss.
Das stimmt.
Das Herstellen dieser Verbindung ist für mich die Schlüsselkompetenz für erfolgreiche Führungskräfte in der Zukunft. Übrigens, zu allem, was in dieser ersten Dimension relevant ist, gibt es auch eine Episode von Waves, die ich zusammen aufgenommen habe mit Marc Scheuchner.
Wie cool.
Warum sind manche Teams erfolgreich und andere nicht? Marc und ich haben uns hier fokussiert auf die Arbeit mit dem Team Management Profile nach Majerison McCann, einem weltweit führenden Verfahren, mit dem ich als Business Coach arbeite und mit dem die Arbeitspräferenzen von Menschen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Persönlichkeitsdisposition transparent werden. Lohnt sich mal reinzuhören.
Auf jeden Fall.
André, wenn es in der ersten Dimension um die Persönlichkeit der Teammitglieder geht, dann kann ich mir vorstellen, dass sich in der zweiten Dimension alles um deren Zusammenwirken dreht. Also um all die Dinge, die in einem Team ablaufen.
Absolut richtig. So ist es. Neben den Dingen, die mit der Persönlichkeit der Teammitglieder zusammenhängen, gibt es eben noch viele, viele weitere Gründe, weshalb es in der Zusammenarbeit nicht rundlaufen und diese Verbindungen, von denen ich eben sprach, nicht optimal hergestellt werden können. Denn in jedem Team finden kontinuierlich soziale Prozesse statt. Und das ist die zweite Dimension. Die gute Nachricht: treten Probleme in Teams auf, dann sind diese in gewissem Maße vorhersehbar. Sie ergeben sich aus wiederkehrenden Störungen, die in allen Teams in verschiedenen Phasen ihrer Arbeit auftreten, sobald elementare Fragen nicht geklärt sind.
Spannend.
Damit ein Team in die Kraft findet, ist es wichtig zu wissen, wo genau, das heißt in welcher Phase, ein Team steht und wo es anzusetzen gilt. Denn nur dann können Maßnahmen Wirkung erzielen, also zur Lösung einer Störung beitragen und die Entwicklung hin zu einem High-Performance-Team erfolgreich sein.
Wie sieht denn so eine Entwicklung oder so ein Teamentwicklungsprozess aus? Und worauf beziehst du dich dabei in deiner Arbeit als Business Coach?
Ich beziehe mich bei meiner Arbeit auf das sogenannte Team Performance System nach Drexler Zibet, ein in den USA lange etabliertes Instrument, welches seit, ich glaube, 2014 auch in Deutschland verfügbar ist und für das ich als Business Coach akkreditiert bin. Es dient dazu, leistungsstarke Teams entstehen zu lassen und ihnen zu helfen, diese Leistungsfähigkeit auch beizubehalten.
Mhm. Und warum gerade dieses Instrument?
Ich finde, das Team Performance System oder das Team Performance Modell, das ist sehr gut geeignet, Teams ein gemeinsames Verständnis von Zusammenarbeit und Vorgehensweisen zu vermitteln. Ich bin halt auch so ein Typ, der's mag, wenn Bilder im Kopf entstehen. Ne? Und deswegen mache ich auch immer sehr gerne diese Strandspaziergänge. Und mit dem Team-Performance-Modell entsteht, bildlich gesprochen, so eine Art gemeinsame Landkarte, die den Mitgliedern eines Teams Orientierung bietet. Mit dieser Landkarte können Teams den Weg zur Hochleistung finden oder wie ich sage, den Weg vom Potenzial in die Kraft. Und die Frage ist eben, wo bzw. in welcher Phase in einem Teamprozess, in einem Teamentwicklungsprozess behindern Störungen ein Team auf dem Weg?
Ja.
Es gibt nach Drexler Zibet 7 Phasen, die verbunden sind mit folgenden elementaren Fragen. Warum bin ich hier? Da geht's um Orientierung. Wer seid ihr? Da geht's um Vertrauen. Was machen wir? Da geht's um die Ziele. Wie machen wir es? Da geht's um das Commitment. Bin ich also wirklich mit dabei? Und dann kommt, wer macht was, wann und wo? Ja, da geht's um Implementierung. Nächste Frage, wie steht's eigentlich um unsere Performance? Da geht's um ein klares Ja. Da geht's um Leistung zeigen. Und auch darum, dass, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Teammitglieder sich untereinander zur Rechenschaft ziehen im Hinblick auf das Commitment, was jeder abgegeben hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und die letzte Frage, warum sollten wir eigentlich noch weitermachen? Das ist übrigens auch total spannend. Da geht's um Erneuerung, ne? Kennst du vielleicht auch, man sagt, satte Löwen jagen nicht.
Ja, so, das kenne ich.
Das passt da ganz gut rein. Sind diese Fragen nicht geklärt, dann liegt in der entsprechenden Phase eine Störung vor. Die Phase ist dann sozusagen ungelöst und entsprechend entwickelt sich das Team nicht weiter. Und nicht nur das. Dauerhafte Störungen entlang dieser Fragen sind nicht selten der Grund für Talente, ein Team oder sogar das Unternehmen zu verlassen. Auch das ist im Hinblick auf Leistungsfähigkeit von Teams ein sehr wichtiger Punkt, gerade wenn wir uns den sich dramatisch verschärfenden Fachkräftemangel vergegenwärtigen.
Mhm, ganz klar.
Und zu dem Teamentwicklungsprozess an sich. Also Alan Drexler und David Zibet stellen ihr Team-Performance-Modell dar, entlang der Metapher eines Flummis. Ja, also stell dir mal vor, wir wären jetzt hier nicht am Strand und stünden auf weichem Sand, sondern hätten irgendwo harten Boden unter den Füßen. Und ich hätte hier einen Flummi. Wenn ich den jetzt, ja, sagen wir mal so, einfach so fallen ließe, was wird dann passieren?
Naja, also da würde ein paar Mal aufspringen und dann irgendwo hinkullern.
Richtig. Das wäre wenig spektakulär. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde am Anfang Energie investieren und den Flummi mit voller Kraft auf den Boden schmettern sozusagen. Was würde dann passieren?
Er würde ziemlich hoch springen.
Genau. Er würde vielleicht sogar eine verblüffende Höhe erreichen. So wie ein Team durch Teamentwicklung auch ein verblüffendes Leistungsniveau erreichen kann.
Ja, cooles Bild.
Voraussetzung ist aber, dass am Anfang Energie investiert wird, damit der Flummi vom Boden aus, und das ist der sogenannte Turning Point, dass er vom Boden aus möglichst hoch in die Luft fliegt. Am Turning Point geht es im Team-Performance-Modell um die Frage nach dem echten Commitment.
Sehr spannend.
Hier entscheidet sich, ob die Energie freigesetzt wird. Wenn ein Team am Turning Point blockiert ist, weil möglicherweise in den Phasen zuvor die Fragen nicht geklärt sind und Störungen vorliegen, dann passiert genau das, was mit dem Flummi auch passiert, so wie du es gesagt hast. Der tippt ein paar Mal auf und der kullert dann irgendwo hin. Echtes Commitment hat immer einen Impact auf Performance. Echtes Commitment müssen sich Führungskräfte und ihre Teams jedoch immer wieder erarbeiten.
Teamentwicklungsprozess so entscheidend sind im Hinblick auf das Entstehen von Energie, dann würde ich da gerne noch einmal hinschauen. Du hast ja eben noch schon einmal die für die Phasen jeweils relevanten Fragen genannt. Was steckt denn genau dahinter?
Also die Phasen der Teamentwicklung lassen sich in dem Team-Performance-Modell nach Drexler-Zibet einteilen in Erschaffen. Das ist der Weg des Flummis von oben runter auf den Boden, wo er dann ja, hoffentlich mit ganz viel Energie aufgeladen aufprallt und eben ganz weit nach oben springt. Und Erhalten. Und vielleicht schauen wir uns mal das Erschaffen etwas genauer an. Also, was braucht es eigentlich dafür, dass ein High-Performance-Team entstehen kann? Oder was erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Team in die Kraft findet? Und das ist zunächst Folgendes, elementar wichtig. Wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen, dann möchte jeder erstmal wissen, warum sie oder er eigentlich dabei sein soll.
Ja.
Ein Teil der Antwort liegt in der Mission eines Teams. Es geht also zu klären, weshalb das Team überhaupt gebildet wurde und was konkret von ihm erwartet wird. Wie sieht eigentlich Erfolg für uns aus? Und passt das eigentlich zu dem Bild, ja, was ich vielleicht persönlich habe?
Wie ist dein Eindruck im Hinblick auf die Praxis?
Interessant ist, dass aus meiner Sicht in der Praxis genau das oftmals eben nicht vorhanden ist oder sagen wir mal nur wenig ausgeprägt ist. Auch Führungskräfte haben häufig gar keine Mission für sich in ihrer Rolle als Führungskraft im Team. Da geht es ganz oft um Ziele, um Arbeitsorganisation, Prozesse und um das Erfüllen von Aufgaben. Aber wenn du im Team nach dem Warum oder wofür das Ganze fragst, dann gibt es keine klare Antwort. Es gibt häufig nichts, wohinter sich Teammitglieder versammeln können. Um sich voll einzubringen, braucht es jedoch eine Antwort auf diese Frage. Erst dann ist es möglich, dass sich jedes Teammitglied mit dem Team identifiziert und ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickelt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
In der nächsten Phase, also Phase 2, da geht es um den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen. Auch das ist von ganz, ganz wesentlicher Bedeutung. Ich sagte ja eingangs schon, dass in einem echten Team alle voneinander abhängig sind. Daher ist der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen für den gemeinsamen Erfolg von absolut ausschlaggebender Bedeutung. Die Schlüsselfrage lautet, wer bist du?
Ja.
Die Mitglieder des Teams müssen die Zuversicht gewinnen, ja, dass sie sich aufeinander verlassen können. Daniela, wenn ich jetzt hier mit dir spreche und dich von meiner Mission überzeuge, nehmen wir mal an, ich habe irgendwie was ganz Großes vor und du findest, das ist eine total gute Idee, macht total Sinn für dich. Naja, dann willst du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit danach wissen, wer ist denn noch dabei?
Tja.
Mit wem wirst du arbeiten? Und was können die Leute, bevor du dich darauf einlässt? Und um Vertrauen aufzubauen, natürlich gibt es da verschiedene Wege. Ich finde aber, dafür ist die Arbeit mit dem Team-Management-Profile so unglaublich hilfreich, weil damit eben genau die Dinge im Team transparent und bearbeitbar werden, die es braucht, damit Vertrauen aufgebaut werden kann. Wenn die Teammitglieder untereinander von den jeweiligen Stärken, Arbeitspräferenzen und nutzbaren Potenzialen Kenntnis haben und wissen, was von wem erwartet werden kann und was vielleicht auch nicht, dann ist aus meiner Sicht schon eine ganze Menge erreicht. Und darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass auch die jeweiligen Defizite untereinander, und die gibt es ja bei jedem Teammitglied, wertfrei anerkannt und respektiert werden.
Mhm.
Du kennst es ja vielleicht auch, ne? Wir sind im Business-Kontext sind wir es gewohnt, Schwächen und jene Arbeitsbereiche, in denen wir, sagen wir mal, verwundbar sind, zu verstecken. Damit jedoch Vertrauen entstehen kann, muss diese künstliche Fassade der Unverwundbarkeit, ja, jeder Mensch ist ja irgendwo verwundbar, die muss fallen. Teams, die diese zweite Phase in dem Team-Performance-Modell gut gelöst haben, also wenn Vertrauen untereinander entstanden ist, die profitieren von gegenseitiger Wertschätzung, Offenheit und entwickeln sich weiter. ist diese Phase hingegen ungelöst. Vertrauen sich also die Teammitglieder untereinander nicht. Dann erkennst du das relativ schnell. Und zwar daran, dass in einem Team eine gewisse Vorsicht vorherrscht, sich keiner angreifbar oder verwundbar machen möchte, keine Schwäche zeigt. Dann werden Konflikte konsequent vermieden, dann gibt es kein Feedback. Dann entsteht so eine Art künstliche Harmonie. Ja, es wird wie hinter so einer Fassade agiert. Keiner bezieht klar Position, alles bleibt irgendwie unverbindlich.
Stimmt.
Und dann werden wichtige Dinge auch nicht wirklich ausverhandelt. Der Leistungsstandard sinkt. Und dann schaut wahrscheinlich jedes Teammitglied auch eher auf sich und weniger auf das Kollektiv. So getreu dem Motto, naja, macht ihr mal, ich bin nicht dabei. Und wenn dieses nicht in die Verantwortung gehen, nicht thematisiert, sondern im Sinne dieser künstlichen Harmonie irgendwie geduldet wird, ja, weil es ja diese Angst vor Konflikten gibt und nichts bis zum Ende ausverhandelt wird, dann sind die Leute eben nicht wirklich dabei. Und dann stellen sie ihre eigenen Ziele, also zum Beispiel die eigene Karriere oder so, in den Vordergrund. Nicht die übergeordneten Teamziele. Dann geht es um Status, dann geht es um Ego. Fehlendes Vertrauen ist wie eine Krankheit, die ein Team infiziert und sich in ihm ausbreitet. Mit all diesen Symptomen, über die wir hier gerade sprechen.
Stichwort Teamziele versus eigene Ziele. Wir waren eben bei Orientierung und bei der Mission, die ein Team braucht. So eine Mission muss dann in konkrete Ziele übersetzt werden, richtig?
Exakt. Und das ist die nächste Phase, Phase 3 in dem Team-Performance-Modell nach Drexler-Zibet. Es gilt für Teams, genau wie du das sagst, die Mission in klare Ziele zu übersetzen. Was machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Da wird es wesentlich konkreter, ne? Teams, die das gut gelöst haben, die gehen von den gleichen Prämissen aus, haben ihre Ziele in das Gesamtsystem des Unternehmens integriert und teilen eine gemeinsame Vision. Und in diesen Teams gibt es dann am Turning Point, ne, wenn wir jetzt nochmal an die Flugbahn des Flummis denken, also dort, wo der Flummi unten aufspringt, echtes Commitment.
Ja, okay.
Und das ist Phase 4. Die Mitglieder in solchen Teams sind untereinander ganz, ganz klar in den Punkten. Ich verantworte, ich beteilige mich an, ich fordere ein, und das könnte bei mir auch schiefgehen. Das ist die Verwundbarkeit, ne, von der ich sprach, die ich nur zeige, ja, wenn Vertrauen da ist.
Das klingt sehr gut. Und das ist bestimmt extrem hilfreich, wenn diese Dinge in einem Team klar sind und wirklich jeder das von dem anderen weiß.
Ja, aber um dahin zu kommen, müssen Teams die ersten Phasen, wo es um Orientierung und eben ganz besonders auch um den Aufbau von Vertrauen geht, sehr gut gelöst haben. Wenn das gelingt, ja, dann wird einiges möglich.
Anschauliche Darstellung rund um das Thema High-Performance-Teams. Ich finde, du hast eine so tolle, bildliche Sprache. Ich hab gerade so viele Bilder im Kopf. Und ich finde auch, deine Sportmetaphern passen total zu diesem Thema. Vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass du mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern diesen Einblick gewährt hast. In Teams und auch die Dinge, die es für deren Entwicklung hin zur Hochleistung braucht. Und auch in das Team-Performance-Modell, was auf mich sehr praxisnah und handlungsanleitend gewirkt hat. Und die Metapher mit dem Flummiball finde ich richtig gut. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich etwas anders auf Teams schauen und auf die Dinge, die dort in der Zusammenarbeit laufen.
Ja, klasse. Wie schön. Ich finde ja immer, Erkenntnis ist die erste Intervention. Also ein Gedanke, ja, wo du ins Nachdenken kommst und sagst, ja, Ja, da könnte was dran sein.
Ja, genau. Da könnte was dran sein. Und wenn für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dem einen oder anderen Gedanken etwas dran sein könnte, der jetzt bei Ihnen in Bewegung gekommen ist, dann gehen Sie auf André Jahn zu, der Sie als Business Coach gerne dabei unterstützt, mit Ihrem Team den Weg zu finden, den Weg vom Potenzial in die Kraft. André, du bist bei LinkedIn aktiv. Da kann ja jeder leicht mit dir in Kontakt kommen, oder?
Ja, gerne. Oder auch einfach eine Mail schreiben an info@ajbc.de.
AJBC, André Jahn Business Coach.
Ja, genau.
André, hat Spaß gemacht.
Mir auch, liebe Daniela. Und herzlichen Dank für dieses Interview und den tollen Strandspaziergang. Ich finde, jetzt haben wir uns da vorne einen kleinen Sundowner verdient, oder?
Oh ja, total gerne.
Ciao.
Ciao.
André Jahn Business Coaching. Vom Potenzial in die Kraft.